Ja, zunächst möchte ich sagen, dass es gut ist, dass die CDU jetzt erkannt hat, dass das Gesundheitswesen, dass das Thema Apotheken in die Hand der Union gehört.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung. Und heute weiß ich gar nicht, worüber ich zuerst reden soll, weil so viel passiert ist. Ich weiß aber schon, mit wem. Abda-Präsident Thomas Preis ist hier. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Wir nehmen auf am Donnerstag, 10. April 2025. Müssen wir transparenzhalber hier einmal sagen, weil die Zeitbezüge uns sonst vielleicht ein bisschen verrutschen. Gestern, also am Mittwoch, haben Union und SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Der Abschnitt über die Apotheken ist unverändert aus dem Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Gesundheit drin geblieben. Wie ist denn die Stimmungslage im Abda-Vorstand, Herr Preis?
Nun, wir sind froh, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Gesundheit nahezu eins zu eins übernommen wurden. Da sieht man, dass die öffentlichen Apotheken und die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker angekommen sind bei der Politik und dass die Politik auf Apothekerinnen und Apotheker in der zukünftigen Gesundheitspolitik der neuen Koalition setzen werden.
Wir haben das Honorar drin, sogar mit einem konkreten Eurowert, was in so Koalitionsverträgen eher unüblich ist. Es gibt auch noch andere Andeutungen, die zumindest hoffnungsfroh stimmen, dass es da in Richtung Prävention, Weiterentwicklung der Apotheke gehen kann. Aber fehlt Ihnen noch was im Koalitionsvertrag?
Nun, erstmal sind wir wirklich froh, dass konkrete Zahlen drin stehen. Die sind aber natürlich nicht ausreichend. Wir sind ja vor 2 Jahren mit 12 Euro reingegangen in die Verhandlungen und Gespräche mit der Politik. Und das war ja die Summe, die notwendig war, die steigenden Kosten der Apotheken, die über 10 Jahre ja nicht ausgeglichen wurden, einigermaßen glatt zu stellen. Wenn wir jetzt rechnen würden, wären wir wahrscheinlich weit über 14 Euro, dann sind 9,50 Euro ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber der Tropfen ist ja noch nicht da. Jetzt fängt die Arbeit an. Wir müssen ganz schnell das umsetzen. Und da geht es jetzt in die Details rein. Ein Koalitionsvertrag ist noch kein Gesetz oder keine Verordnung.
Machen wir ganz kurz. Glauben Sie an eine Honorarerhöhung noch in diesem Jahr?
Ja.
Wunderbar. Was glauben Sie, wie schnell die neue Regierung dann ein Apothekengesetz auf den Weg bringen kann?
Wir brauchen eine Soforthilfe. Das war immer unsere Forderung. Ich glaube, wenn man den Koalitionsvertrag bezüglich der Apotheken darauf interpretiert, kann man davon ausgehen, dass das die Soforthilfe ist, nämlich die Erhöhung auf mindestens 9,50 Euro. Wir haben ja noch eine Spezialregelung für unterversorgte Gebiete, wo die Summe noch höher sein wird.
Darf ich da kurz reingehen? Da ist ja von dieser Preisspanne die Rede. So, sind Sie da schon schlauer geworden, vielleicht auch in Gesprächen, was damit gemeint ist im Koalitionsvertrag?
Ich glaube, dass wir da ganz stark mit der neuen Regierung interagieren müssen, um das in richtige Pfade zu lenken. Das große Ziel muss ja sein, dass die Arzneimittelpreisverordnung, die Einheitlichkeit der Preise gewahrt bleibt. Da haben wir konkrete Überlegungen, das mit der Regierung zu diskutieren, dass aber eben auch schwache Apotheken etwas besser dastehen als die ohnehin schon starken Apotheken.
Okay, aber dass es eben nicht für die Krankenkassen und erst recht nicht für die Versicherten teurer wird, in einer Apotheke mehr als in einer anderen.
Das wäre kontraproduktiv. Ja. Das würde dazu führen, dass die Krankenkassen ja gerade wegleiten von denen, die etwas höhere Honorare haben. Das wollen wir nicht. Die sollen ja gerade gestärkt werden. Da müssen wir ein intelligentes System finden. Aber langfristig ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir nach der sofortigen Erhöhung dann auch nicht wieder abgekoppelt werden von steigenden Kosten in den Apotheken. Lohnkosten, Inflation, Miete, Energie. Ich brauche Ihnen das gar nicht alles erklären. Und das ist das Thema Dynamisierung. Das steht jetzt im Gesetz drin.
Na, es steht fast von der Verhandlungslösung drin, ne? Die Dynamisierung, die muss dann noch konkret ins Gesetz rein verhandelt werden irgendwie.
Wir wissen aus Erfahrung, dass Verhandlungen, wenn die richtigen Rahmenbedingungen auch festgelegt sind, immer mit Erhöhungen stattfinden oder immer Erhöhungen beinhalten. Die sind natürlich nicht immer befriedigend. Da müssen wir dann hart verhandeln. Aber eins ist auch klar, der Status quo, den wir jetzt haben, dass der Wirtschaftsminister im Benehmen mit dem Gesundheitsministerium die Honorierung der Apotheken festlegt, das ist eine Sackgasse für uns. Deshalb haben wir ja eigentlich fast 20 Jahre keine Erhöhung mehr bekommen. Mhm. So kann es nicht weitergehen. Das hat die Politik Gott sei Dank erkannt.
Teilweise sollen die Maßnahmen aus dem Topf finanziert werden, der für die pharmazeutischen Dienstleistungen vorgesehen ist. Ist das eine gute Entwicklung, weil man dann vielleicht politisch leichter an diese Gelder rankommt? Oder machen Sie sich Sorgen, dass da vielleicht auch zu viel hin und her verteilt wird und das Geld am Ende vielleicht sogar fehlen könnte für die pharmazeutischen Dienstleistungen?
Das darf nicht passieren. Die pharmazeutischen Dienstleistungen sind in einer älter werdenden Gesellschaft wichtig und sie werden immer wichtiger werden. Und die pharmazeutischen Dienstleistungen, die abgerechnet werden, steigen auch. Das nimmt die Politik sehr positiv zur Kenntnis. Aber trotzdem ist da sehr viel Geld im Topf im Moment. Und es ist sinnvoll, das jetzt für eine Zwischenfinanzierung zu nutzen. Danach muss aber der PDL-Topf unangetastet bleiben und für pharmazeutische Dienstleistungen voll zur Verfügung stehen.
In dem AG-Papier war noch vorgesehen, dass die Krankenkassen versicherungsfremde Leistungen endlich bezahlt kriegen vom Staat. Konkret, dass zum Beispiel der Zuschuss für Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger den Kassen zugutekommt, 10 Milliarden Euro sind das ungefähr. Das steht jetzt nicht mehr im Koalitionsvertrag drin. Da soll erst eine Kommission gegründet werden, um das zu erarbeiten. Haben Sie da die Befürchtung, dass der finanzielle Spielraum der Krankenkassen doch zu eng sein wird?
Das ist ein großes Problem. Wir können schon froh sein, dass der Transformationsfonds für die Krankenhäuser übernommen werden soll. Diese 2,5 Milliarden pro Jahr, die sonst als zusätzliche Belastungen, zusätzliche versicherungsfremde Belastung auf die Beitragszahler zukommen wird. Aber wir werden auch letztendlich im Schulterschluss mit den Krankenkassen fordern, dass versicherungsfremde Leistungen vom Steuerzahler oder vom Staat übernommen werden müssen. Sie gehören nicht zu den Aufgaben der Krankenkassen. Das ist ein politischer Verschiebebahnhof, der nicht in Ordnung ist. Das ist nicht gerecht gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Da muss die Regierung dringend nacharbeiten.
Haben Sie sonst Bedenken bezüglich des Koalitionsvertrags? Gibt es da Dinge, die Sie nachdenklich stimmen oder sagen wir hellhörig machen?
Das Wichtige ist, dass jetzt alles schnell umgesetzt wird. Ich glaube, da müssen wir jetzt ganz starke Impulse setzen. Kolleginnen und Kollegen müssen auch mit den Abgeordneten jetzt vor Ort ins Gespräch kommen. Wir machen das von Berlin natürlich sowieso, aber es ist gut, wenn alle Kolleginnen und Kollegen jetzt ihre Abgeordneten in den Wahlkreisen wieder darauf aufmerksam machen, dass das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, der da angedeutet wird. Aber der Schritt muss jetzt auch dringend und sofort gemacht werden.
Wir wissen, dass das Bundesgesundheitsministerium an die Union geht. Ich sage es nochmal, wir nehmen am 10. April auf. PZ Standard Time ist 9:15 gerade. Es gibt Spekulationen, dass der neue Bundesgesundheitsminister Tino Sorge heißen wird. Er war in der vergangenen Legislatur der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Was verbindet Sie beide miteinander?
Ja, zunächst möchte ich sagen, dass es gut ist, dass die CDU jetzt erkannt hat, dass das Gesundheitswesen, dass das Thema Apotheken in die Hand der Union gehört. Und wir haben ja keine schlechten Erfahrungen gemacht mit dem vorletzten Gesundheitsminister, Herrn Spahn. Das war teilweise auch nicht einfach. Aber der Wechsel jetzt von der SPD zu einem neuen Minister, der dann vielleicht Tino Sorge ist, das wäre eine gute Sache. Und Tino Sorge ist ja schon ein wichtiger Gesprächspartner für uns in allen Bereichen gewesen. Er ist sehr kompetent. Wenn er es werden würde, wäre das sicherlich ein Glücksfall für Deutschland, für das Gesundheitswesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir unsere Interessen bei ihm gut anbringen können.
Gutes Timing. Der Abda-Gesamtvorstand hat ebenfalls gestern das Zukunftskonzept verabschiedet. Was bietet die Apothekerschaft der Politik?
Nun, wir haben den Anlass der demografischen Entwicklung, der Herausforderung des Gesundheitswesens uns zum Anlass genommen, dass wir sagen, als Apothekerinnen und Apotheker, als zentrale Säule des Gesundheitswesens, dass wir der Politik anbieten wollen, dass wir weitere Verantwortung übernehmen wollen. In den nächsten Jahren werden immer mehr Leute ins Rentenalter kommen, die geburtenstarken Jahrgänge werden im Gesundheitswesen aufschlagen und das bedeutet eine riesige Herausforderung für Krankenhäuser, Ärzte, aber auch für unsere Apotheken, Pflegedienste. Alle werden maximal gefordert werden und da sollte jeder das zu beitragen, was er schafft. Und Apotheken sind sehr kompetente Heilberufler. Und im Koalitionsvertrag ist eben auch vorgesehen, dass Apothekerinnen und Apotheker mehr Verantwortung zum Beispiel im Bereich Prävention übernehmen. Und wir haben schon Ende letzten Jahres angefangen, an diesem Zukunftskonzept zu arbeiten. Und es ist gestern fertiggestellt worden. Einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen worden. Das ist ein wichtiger Schritt für den Berufsstand. Und wir wollen die Hand reichen der Politik, der Gesellschaft im Bereich einer noch schnelleren Versorgung der Menschen.
Das ist ja sehr konkret. Es geht ja darum, dass Apotheken im Nacht- und Notdienst beispielsweise verschreibungspflichtige Kleinpackungen direkt abgeben können, wenn der Patient bekannt ist.
Das ist wichtig. Wir kennen das alle. Wir sind jetzt kurz vor einem Wochenende und bald vor Ostern. Immer wieder kommen Chroniker in unsere Apotheken. Der Arzt ist schon in Urlaub. Sie brauchen dringend ihren Beta-Blocker. Und wir wissen, dass der Patient seit 10 oder 20 Jahren in unsere Apotheke kommt, regelmäßig dieses Medikament braucht. Heute müssen wir den in die Notfallpraxis schicken. Das sind unnötige bürokratische Hürden. Da müssen Apothekerinnen und Apotheker schneller helfen. Wir haben ja auch eine Forsa-Umfrage gemacht, ob Bürgerinnen und Bürger dies wollen. Und den Bürgerinnen und Bürgern ist das ein Dorn im Auge, dass Apothekerinnen und Apotheker das nicht machen können.
Wir haben das Zukunftskonzept und auch diese Forsa-Umfrage auf der Seite der Pharmazeutischen Zeitung ausführlich vorgestellt. Da empfehle ich gern den Hörerinnen und Hörern, sich das mal alles im Detail durchzulesen. Können wir jetzt hier gar nicht alles besprechen. Es ist ein umfangreiches Konzept und es sind auch weitreichende neue Aufgaben für die Kollegenschaft. Glauben Sie denn, dass Sie da alle Apotheken mitnehmen können?
Das ist ein Angebot, was wir der Politik machen, ähnlich wie das Impfen. Es impfen nicht alle Apotheken, aber es sind immer mehr Apotheken, die impfen. Und gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die wir ja auch in unseren Gremien und Vorständen haben, die möchten eine Zukunft, die größer ist als das, was wir heute haben. Sie wollen sich weiterentwickeln und das wird in der Politik gut ankommen und deshalb müssen wir diesen Weg gehen. Aber nochmal, das ist etwas Freiwilliges. Die Apotheken müssen ja auch viel investieren in zusätzliche Schulungen oder wenn man eben mehr impft, in Räumlichkeiten, in IT. Und das ist sicherlich eine Entscheidung und ein Weg, den nicht jeder machen wird, aber wir glauben, dass es immer mehr sein werden. Und deshalb ist das der richtige Weg, jetzt mit der Politik da die Gespräche zu führen.
Am Ende des Positionspapiers steht auch, dass diese neuen Leistungen nur mit gestärkten Apotheken zu erbringen sein werden. Gibt es da eigene Honorarforderungen für die neuen Aufgaben und wie konkret ist man da schon bei Ihnen im Haus?
Ganz klar, das muss extra vergütet werden. Wir sind da mit der Politik im Gespräch. Da wird auch manchmal gepokert, da sagt man, ja, wir können euch ja beim Fixum nicht so helfen, aber ihr kriegt ja noch zusätzliche Dienstleistungen, aber da ist unsere Antwort ganz klar.
Wir wollen beides.
Die Arzneimittelversorgung ist ein Faktor, der kostendeckend finanziert werden müssen. Das zweite ist das Thema der sonstigen Dienstleistungen, der Präventionsleistungen, die wir gestern angeboten haben, in dem Zukunftskonzept. Und dann ist vielleicht der letzte Rettungsanker, den die Politik uns dann sagt, ja, wir machen ja Bürokratieabbau. Aber da ist unsere Antwort ganz klar, Bürokratieabbau spart erstmal keine Kosten. Das Wichtige ist beim Bürokratieabbau, dass Patientinnen und Patienten viel schneller versorgt werden müssen. Es ist im Sinne einer schnellen Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern, dass es weniger bürokratische Hürden gibt. Drei Faktoren sind das Bürokratieabbau. Zusätzliche Dienstleistungen in den Apotheken müssen honoriert werden und das Allerwichtigste ist unsere Arzneimittelpreisverordnung, die erhöht werden muss.
Gab es zu dem Zukunftskonzept, was ja jetzt gestern Nachmittag vorgestellt wurde, schon erste Reaktionen aus der Politik oder von anderen Verbänden? Ich gucke natürlich gerade Richtung Ärzteschaft.
Wir sind in grobem Austausch und dauernden Austausch mit der Ärzteschaft und wir sind ja heute Abend mit der Politik in der Diskussion und auch mit den Vertretern der KBV. Da werden wir das Zukunftskonzept der Apotheken auch diskutieren.
Dieser Hinweis kommt natürlich in dem Podcast, der am Freitag erscheint, etwas zu spät, aber wir werden nochmal darauf hinweisen. Wer es noch nachgucken möchte, wird auch on demand zur Verfügung stehen. Das Format Lass uns reden wird auch bei der PZ gestreamt und bei der Abda, von der Abda auch, dann denke ich, im Nachhinein zur Verfügung gestellt. Wunderbar. Dann noch ganz zum Schluss. Der Apothekerschaft wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorgeworfen, nur Geld zu fordern und keine konkreten Angebote zu machen, obwohl es da in vertraulichen Gesprächen ja durchaus Angebote gab. Aber was hat Sie jetzt bewogen, dieses Konzept öffentlich zur Diskussion zu stellen und was erwarten Sie dabei in den nächsten Monaten?
Ja, gute Ideen muss man einfach öffentlich diskutieren und anbieten. Das ist ein normaler Umgang. Das machen wir ja im privaten Bereich so. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir als Apothekerinnen und Apotheker brauchen uns nicht zu verstecken. Wir bieten eine sehr hochwertige, nicht ersetzbare Leistung. Das spiegelt sich wieder in den guten Passagen im Koalitionsvertrag und wir sollten selbstbewusst in die Zukunft schauen. Das ist ganz wichtig.
Sagt Abda-Präsident Thomas Preis. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Müller.
Und wir freuen uns dann, wenn wir hier einen neuen Minister haben, dann reden wir vielleicht einfach nochmal. Vielen Dank fürs Gerne. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.